Meinen alten Freund B. hatte ich lange nicht gesehen. Irgendwann hat er mir geschrieben, er habe Schwierigkeiten mit der Prostata. Das ganze Ding, also die Prostata, nicht das Ding, müsse entfernt werden. Schöner Mist. Eine Weile nach seiner Operation trafen wir uns zum Essen. Wie geht's dir jetzt? Gut, alles okay. Er wirkte, wie soll ich sagen, schmalmündig. Was ist mit Sex? Alles okay, du ejakulierst halt nach innen, aber sonst alles gut. Du ejakulierst nach innen? Oh, das war ein bisschen laut. Die Leute am Nachbartisch blickten von ihren Speisen auf. Aber ich war erstaunt. Davon hatte ich noch nie gehört. Nach innen zu ejakulieren, ein mir unbekannter Körpervorgang. Wie geht das denn? Na, das Zeug geht in die Harnblase. Genau das wird sonst durch die Prostata verhindert. Du kannst keine Kinder zeugen. Das wollte ich sowieso nicht mehr. Wir wechselten das Thema. Mit Männern über ihren Sex zu reden, ist selten einfach. Das gilt für mich am meisten. Noch schwieriger wird es, mit Männern nicht nur über ihren Sex, sondern über ihre Probleme beim Sex zu reden.
Familienpackung, der mutmachende, der Mutmach-Podcast mit Paul Suse und Hajo Schumacher. Dreimal die Woche frisch vom Küchentisch mit politischer, psychologischer und jugendlicher Kompetenz. Immer überraschend, provozierend und saukomisch.
Ja, hallo und herzlich willkommen zum Deep Talk. Ich möchte diese Folge mal ganz anders beginnen. Schließt doch alle mal kurz die Augen für ein paar Sekunden und macht das, was meine liebe Frau Suse einen Bodyscan nennt. Also spürt einfach mal in euren Körper rein und guckt so, was da passiert. Suse, kannst du mal kurz sagen, wo es bei dir gerade sich meldet?
Ja, ganz klar, Nacken und Schultern.
Okay.
Aber interessanterweise nur die linke Seite, die rechte geht, ist relativ frei.
Bei mir ist es komischerweise irgendwo in dieser Speiseröhrengegend. Ich würde es mal als so eine Art Sodbrennen beschreiben. Und unser Gast, hallo lieber Axel Hacke, wo zieht's bei dir gerade?
Ja, hallo, also kurioserweise auch würde ich Nackenbereich sagen. also eher auf der rechten Seite.
Wir tun uns zusammen. Ich, ja. Bei mir ist es die linke.
Ja, herzlich willkommen zu unserer Seniorenrunde. Der liebe Axel, der ja letztes Jahr schon hier war und wir hatten viel Spaß, hat ein wundervolles Buch geschrieben. Das heißt einfach nur Aua. Dafür kriegst du schon mal die ersten 5 Punkte für diesen unglaublich zutreffenden Titel. Und die Unterzahl heißt die Geschichte meines Körpers.
Axel Hacke, 68, ist einer unserer vielen Lieblingsautoren. Er besuchte die Deutsche Journalistenschule in München, wie Hajo und Detlef. Arbeitete im Sportressort der Süddeutschen, wie Hajo und Detlef. Und verdingt sich als freier Kolumnist. Transparenzhinweis. Axels jüngerer Bruder, Detlef, ist unser Freund und Trauzeuge. Axel Hacke hat zahlreiche Bestseller geschrieben, unter anderem Der kleine Erziehungsberater. Ganz frisch ist Aua, die Geschichte meines Körpers. Mit Suse und Hajo Schumacher spricht Axel Hacke über Tinnitus, Alt- und Neuschmerzen sowie sein Lieblingskörperteil. Lieber Axel, herzlich willkommen.
Vielleicht das offenste Buch, was du jemals geschrieben
das
hast.
Das kann man wohl sagen, ja. Also da bin ich mir sogar ziemlich sicher, ja.
Und du gehst durch die Körperteile durch, alles dabei. Auch der Penis wird nicht ausgespart. Es sind Zähne, Bauch, Zeigefinger, weiß der Geier was alles. Und früher haben wir uns doch alle kaputt gelacht, wenn ältere Menschen gesagt haben, so, wenn du morgens aufstehst und dir tut nichts weh, dann bist du tot. Da haben wir doch alle gelacht, ne?
Ja, ich lache auch heute noch. Ja,
aber ich finde, es stimmt. Ja, natürlich, es ist so natürlich. Überhaupt nicht komisch.
Ja, es ist auch komisch. Doch, ich meine, wir sind ja alle ein bisschen komisch und irgendwie auch lustig. Aber es, wie alle Dinge, die Dinge haben eine tragische und eine komische Seite und man kann es so oder so sehen, ja. Oder beides gleichzeitig.
Welches Körperteil hat den Ausschlag gegeben, dieses Buch anzudenken?
Also meine linke Hand. weil das ist, ich habe eines Tages die linke Hand angeschaut und da sieht man den linken Zeigefinger und da sieht man eine Narbe. Die ist nicht mehr so wahnsinnig gut zu sehen, aber ich kann mich gut an sie erinnern, weil ich mir damals ein Messer gekauft hatte für meinen Garten, weil ich mir das so schön vorgestellt hatte, immer ein Messer in der Hand zu haben, dass man was schnitzen kann und so.
Natürlich.
Und ich bin so ein Test-Fan. Ich gucke immer so Tests an in Zeitschriften und so. Dann hat er mir dann das beste und schärfste Messer, Taschenmesser ausgesucht, das es gibt. Und damit habe ich dann versucht, eine Verpackung zu öffnen, die sich mit Zähnen und anderen Sachen nicht öffnen ließ. Habe ich also das Messer genommen und blöderweise abgerutscht und dann den halben Finger abgesäbelt. Und dann habe ich diese Narbe gesehen und dann habe ich gedacht, also wenn man seinen eigenen Körper mal Teil für Teil durchgeht, dann sieht man ja, man sieht die Narben, man sieht doch auch vielleicht du die deinen Sod brennen, die Falten. Und so. Man sieht die Lebenszeit, die sich im Körper sozusagen abgebildet hat. Und da war mein Gedanke eben, warum alle möglichen Leute, auch ehemalige Bundeskanzlerinnen, schreiben ihre Memoiren über ihre großen Taten und ihre Einfälle und so. Warum nicht mal Memoiren schreiben, einfach auf der physischen Ebene, auf der Ebene des eigenen Körpers.
Körpermemoiren.
Genau, und das habe ich gemacht. Ich habe mein Leben Revue passieren lassen auf Basis der Narben, des Haarausfalls, des Zähneziehens und der Schmerzen im linken großen Zeh.
Und da war richtig was los, ne? Also
erstaunlich,
in deinem Körper.
Erstaunlich.
Kannst du kurz die Geschichte mit dem Zeigefinger zu Ende bringen? Also hast du dir da wesentlich eine Sehne durchtrennt oder irgendwie was?
Also das
eine
war
ordentliche Verletzung?
Ja, also daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Also es blutete einfach furchtbar. Ich war in Italien, muss ich sagen. Und ein Freund, der selber Arzt ist, sagte, naja, ich könnte dir das auch gleich nähen, aber ich habe mein Nähzeug nicht dabei. Fuhr mich dann in das Krankenhaus in der Hauptstadt unserer Insel und da musste ich dann erstmal 2 Stunden warten und so. Und dann guckte der das an und sagte, na, kann ich auch gleich nähen? Ach nee, Moment mal, da ist ja die Kapsel beschädigt. Da muss eine Orthopädin drauf schauen, ob da vielleicht auch an der Sehne was ist. Da habe ich natürlich einen Riesenschreck bekommen, Klar. Weil für so schlimm hatte ich es nicht gehalten. Dann kam die Orthopädin, die war schon in so einem Cocktailkleid, wollte eigentlich schon zu Hause sein und nähte dann, also es war dann doch nicht die Sehne, aber die Kapsel war schon. Und dann nähte sie das also durch und hat sich die ganze Zeit mit der hat mich überhaupt nicht beachtet. Die hat kein Wort mit mir gewechselt, nichts. Ja, hat sich nur die ganze Zeit mit der Assistentin übers Kochen unterhalten und hat dabei das genäht und hat auch gut gemacht.
Also Finger tut's wieder.
Finger funktioniert wieder total. Es ist nur diese Narbe, die irgendwie, manche Narben haben ja auch was Zierendes, würde ich
Absolut.
Sagen.
Absolut.
Wenn dich etwas körperlich schmerzt oder irgendwas komisch ist, fängst du dann an zu googeln?
Nein, ich google überhaupt nie. Das macht meine Frau. Und das ist der Schreck meiner Tage, dass diese Dinge, die im Internet stehen, wo ja immer nur die schlimmsten Dinge
Absolut.
Stehen, also steht da nie irgendwas, können ganz harmlos sein, machen sich keine Gedanken, sondern steht immer, vermutlich sind sie schon dem Ende näher als sie gedacht. Ja? Und deswegen mache ich das nicht, nein. Ich verlasse mich immer auf Ärzte, aber auch da muss man manchmal vorsichtig sein, wie ich erfahren habe.
Durch die Beschäftigung mit deinem Körper, würdest du sagen, du hast einen Körper oder du bist dein Körper?
Ich bin ein Körper. Also ein Körper haben würde ja sagen, ich sitze da so drin und wenn der Körper weg ist, dann ist irgendwas. Das ist die alte christliche Glaube.
Da ist dann
dass man
noch
sozusagen
eine Seele, die vielleicht ins
dieser
Paradies.
Trostgedanke nach dem Tod existiere ich irgendwie weiter. Das ist ja mal mir viele Religionen diesen Gedanken und da ist ja auch was dran, aber nicht so, also ist meine Ansicht, nicht so, wie wir vielleicht denken, in dem Sinne, dass wir als Person, als Hajo, als Suse nach unserem hoffentlich noch weit entfernten Tod in irgendeiner seelischen Form weiterleben. Das kann ich mir so nicht vorstellen, kann an mir liegen, aber deswegen glaube ich, wenn der Körper weg ist, sind auch wir in unserer jetzigen hier vorhandenen
in
Form,
in unserer Manifestation,
sind wir nicht mehr da. Wir manifestieren uns nur in diesem Körper. Was nicht heißt, dass wir verschwinden, weil die ganzen Milliarden Atome, aus denen unser Körper besteht, die bleiben ja da.
Ja, genau.
Die sind dann irgendwo anders und das finde ich eigentlich einen ganz tröstlichen Gedanken. Wir kommen sozusagen aus dem Weltall.
Sternstaub.
Sternstaub, wir sind ja nichts anderes als Atome, die irgendwann mal weit, weit entfernt im Weltall waren und dann von der sich ausdehnenden Erde angezogen wurden
ja.
und sich da irgendwann mal zu Hajo oder Suse zusammengesetzt haben und dann auch wieder verlieren werden. In der Welt.
Was super faszinierend ist, diese Vorstellung.
Total,
ne?
Also das ist...
Also Staub zu Staub ja,
was
steht.
Ich, was ich noch viel schöner fand, dass du das, dass du uns oder den, ja, unseren Körper uns verglichen hast mit Planeten, weil wir auch schwer besiedelt sind. Und zwar ja, noch stärker als die Erde besiedelt ist, sagst du.
Ja, wir sind ja einerseits Siedler hier auf der Erde und wir sind auch Besiedelte. Also in unserem Darm leben ja mehr Bakterien, als es Menschen auf der Erde gibt. Aber auch auf unserer Haut sind ja Lebewesen, die wir nicht mal, wir können die ja nicht mal sehen. Kleine Milbentiere, die in den Talgdrüsen.
Bei mir nicht. Juckt gleich, gell? Ja, es fängt sofort an, überall.
Es juckt, die heißen Demodex, also Schmalzbohrwurm heißt es eigentlich, weil man die zuerst im Ohr gefunden hat. Demodex folliculorum zum Beispiel, ist ein Beispiel nur. Die sitzen also in den Talgdrüsen drin mit dem Kopf zuerst, Hinterteil guckt raus und sehen wir nicht. Nee. Sind aber da. Bei Babys noch nicht, weil die haben das noch nicht, aber so ab 70 ist man in der Regel zu 100% von
ein
diesen,
Ökosystem, ein Biotop.
Wir sind Ökosysteme und das finde ich faszinierend und ich bin, wie gesagt, ich bin kein gläubiger Mensch, aber auch dieser Gedanke hat doch was Tröstliches, dass wir sozusagen der Welt nicht nur angehören als Geist, sondern eben auch in dieser physischen Form, ja.
Gibt es ein Körperteil, über das du lachen kannst bei dir?
Über welches kannst du nicht lachen? Welches Körperteil nimmst du richtig ernst?
Ich finde eigentlich alle Körperteile irgendwie komisch und aber auch natürlich auch traurig, ja. Sagen wir mal, der Penis kann eine wahnsinnig traurige Existenz führen.
Ja,
kann
aber der lässt den Kopf viel, gerne mal hängen, ja.
Kann auch sehr viel Freude bereiten. Das hängt manchmal vom Lebensalter, von dem Zustand ab oder sowas. Das ist einerseits lustig, andererseits kann es sehr, sehr bitter sein. Und das gilt für andere Körperteile auch. Mit manchen ist man ja sehr zufrieden.
Ja.
Und mit manchen hört man nie auf, unzufrieden zu sein.
Kurze Männerfrage, sprichst du mit deinem Penis? Also
nein,
habt ihr so einen.
Du?
Also hast du ihm einen Namen gegeben?
Nein.
Nicht?
Nein.
Also du bist dein Penis? Du betrachtest den nicht jetzt als so eine Art Johannes?
Pipan.
Also ich würde nicht auf den Gedanken kommen.
Ja.
Ich habe übrigens neulich ein Buch gelesen. Das ist ein berühmter österreichischer, ein Wiener Pathologe. Das ist ja die Verkörperung der Wiener Existenz überhaupt. Ist ja nicht als Pathologe.
Perfekt.
Und der Christian Reiter heißt der, da gibt es ein Buch. Der hat einen Podcast auch zusammen mit Florian Klenk, dem Chefredakteur des Falter. Und der Reiter bewahrt, in seinem Büro oder zu Hause irgendwie so Exponate auf. Da gibt es zum Beispiel auch in Formaldehyd eingelegte Penisse von ich weiß nicht von wem, keine Ahnung.
Von Menschen?
Von Menschen, ja, ja.
Also von nicht. Prominenten? So
nein, Sigmund, nicht von Prominenten, aber Sigmund erstaunlicherweise Kreuz. Gibt es Leute, die ihre Penisse tätowieren.
Ach was?
Da steht dann drauf, ja, der sanfte Toni oder so.
Oder nur für
Sandra.
Ja.
Tatsächlich, ganz im Ernst.
Also. Jetzt kommt ein ganz schlechter Witz. Kennst du, jemand hat auf seinem Penis Rumba-Lotte tätowiert? Also das ist allerdings im unerregten Zustand. Im erregten Zustand steht drauf Ruhm und Ehre der baltischen Flotte.
Ich kenne ihn aber wie alle anderen Witze, die ich kenne, hatte ich ihn vergessen.
Ja, das ist so, ne, Rumba-Lotte ist so ein Codewort unter Eingeweihten. Entschuldige, Schatz, wir sind abgeglitten.
Ja, ich wollte ja das noch ergänzen. Ich wollte sagen, für Eingeweihte, die dich als Achim Achilles kennen, gibt es auch den Spitznamen Otternase.
Wenn du als Läufer lange läufst, dann verzieht sich das Blut ja überall hin, vor allen Dingen in die Beine, weil da passiert's ja. Und überall anders ist das Blut weg. Deswegen gucken die auch alle so ein bisschen komisch, weil Blutleere im Hirn, aber eben auch Blutleere im Schritt.
Ja.
Das heißt, wenn du lange gelaufen bist, zieht sich dein bestes Stück fast nach innen. Also den findest du gar nicht wieder. Du musst den so wie so eine Maus mit so einem Stück Käse da aus seinem Loch wieder raus.
So lange bin ich noch nie gelaufen.
Siehst du, ich weiß, wovon ich rede. Und ich habe das mal irgendwann die Otternase getauft, weil genau so sieht er dann aus. Also da würde nicht mal mehr Rumba-Lotte drauf passen.
Davon können ja Radfahrer auch berichten.
Ja, können sie ein Glied von singen.
Nicht vom Rückzug, aber der völligen Ertaubung.
Stimmt.
Im Schritt, wo man manchmal Leute sieht, die vom Rennrad springen und sich so ganz unerschrocken den Schritt rubbeln, um da wieder Leben reinzubringen.
Genau, es ist noch Leben auf diesem Planeten.
Jetzt stelle ich mir so vor, letztes Jahr hattest du ja so ein schönes Buch über Heiterkeit und dann kommt so als nächstes der Körper. Und ich stelle mir so vor, dass du am Anfang ja auch wahrscheinlich gedacht hast, so was ist denn da alles so in meinem Körper? Und du hast ja dieses schöne Beispiel, dass du dachtest, deine Schilddrüse gäbe es gar nicht, sondern die hätten nur Frauen.
Ja. Ach, du hast neue Körperteile entdeckt.
Also nicht meine Schilddrüse haben nur Frauen, sondern eine Schilddrüse haben nur Frauen. Wäre komisch.
Ja, und was ist das, von dem du sagen würdest, da warst du wirklich elektrisiert, das wusstest du noch gar nicht. Also war es die Schilddrüse, oder?
Ja, die Schilddrüse war ein Beispiel, weil als ich das Buch schon geschrieben hatte, da bekam ich plötzlich so eine Schilddrüsenkrankheit, die tatsächlich ein bisschen bedrohlich war. Also Gott sei Dank hat man die noch rechtzeitig entdeckt. Aber was war deine Frage?
Na, ich wollte wissen, so was, wo war so, echt ja, so ein Aha-Effekt?
Ja. Hast du dich neu gefunden?
Ja, diese Aha-Effekte ist eben, dass einer dieser Aha-Effekte ist tatsächlich das, worüber wir schon kurz geredet hatten, nämlich dieser Austausch des Körpers mit der Welt. Also wir denken ja unwillkürlich, wir sind sozusagen physisch so manifest da. Wir sind einfach in der Welt, aber dass zwischen diesem Körper und der Welt ja auch ein ständiger Austausch ist. Mhm. Also es gibt so einen dänischen Wissenschaftsautor, der heißt Thor Nørre Tranders, und der hat mal gesagt, er hätte immer gedacht, der Körper sei sozusagen eine Hardware, aber in Wirklichkeit heute würde er wissen, dass es eine Software ist. Mhm. Die sich ständig austauscht mit der Welt. Also ich glaube, 98% der Atome in unserem Körper verlassen den Körper wieder und dann kommen andere dafür rein. Ja, und sag mal, das, was in meinem Gedächtnis als Atomen sitzt, das sind heute andere Atome als noch vor 10 Jahren. Ja.
Wenn ich dir so zuhöre, dann ist das doch eigentlich der Körper, der in einer permanenten Veränderung ist, eigentlich eine gute Metapher für das Leben, oder?
Der ist nicht nur eine Metapher für das Leben, sondern der ist das Leben.
Nee, der ist das Leben, das sowieso stimmt.
Das finde ich ja eben interessant, und das ist ja das, was mir am Schreiben eines solchen Buches so einen Spaß macht. Das war auch bei dem Heiterkeitsbuch so, das ist bei vielen meiner Bücher so, dass ich sozusagen, ich fange an irgendwo mit, ich sehe meinen Körper, ich sehe den Finger, ich sehe die Narbe hier oben am Kopf, ich sehe all diese Sachen und dann fange ich damit an und dann lese ich natürlich wahnsinnig viel, weil das eine kommt zum anderen und dann möchte man noch das wissen und das wissen. Und so ist so ein Buch so eine Reise zu mehr Wissen hin, ja, getrieben von der Neugier. Und eigentlich will ich bei so einem Buch nicht nur was erzählen, sondern ich will auch Leserinnen und Leser mitnehmen auf so eine Reise, auf so eine gedankliche Reise durch den Körper. Das ist ja eine Anregung auch, sich selbst mal zu betrachten, über sich selbst nachzudenken. Und das macht mir so einen Spaß daran.
Mhm. Das merkt man auch, wenn man das liest. Ja. Also ich musste oft schmunzeln.
Wie immer bei Axels Büchern. Aber ja, hast du durch diese intensive Recherche dein Leben verändert? Nimmst du jetzt mehr oder weniger Vitaminpräparate als vorher? Oder schläfst du anders? Oder?
Nö. Das würde ich nicht sagen. Das ist so, gelebt habe ich vorher auch so. Vielleicht wird man natürlich noch ein bisschen bewusster, noch ein bisschen interessierter an den Dingen. Ich weiß ja auch ein bisschen mehr. Das ist schon einfach wahr, weil ich mehr weiß, kann ich auch anders handeln. Aber im Prinzip ist so ein Buch sozusagen eine Feststellung. So bin ich zu diesem Zeitpunkt. Und mein eigenes Buch verändert mich selbst nicht so sehr.
Jetzt sagt man ja immer, dass Männer sich eher so ein bisschen sperren, regelmäßig zum Arzt, regelmäßig zur Vorsorge zu gehen. Wie ist das bei dir?
Nicht so. Ich gehe sehr regelmäßig zum Arzt. Ich gehe zu allen Vorsorgeuntersuchungen, urologisch, also kardiologisch und so. Ja, das habe ich irgendwie mir selbst so ein bisschen beigebracht. Meine Eltern sind ja relativ früh gestorben. Und vielleicht auch ein bisschen deshalb, weil sie ein bisschen besser hätten aufpassen können auf sich. Und das habe ich mir dann eben vorgenommen. Mein Vater fiel ja eines Tages einfach tot um, mein Großvater auch. Und dieser
Dein
plötzliche
Vater im Auto, ne?
Ja, genau. Aber mein Vater, der starb am Lenkrad seines Autos und fuhr dann noch mit dem Wagen in so einen Gemüseladen rein. Gott sei Dank ist dann niemand sonst zu Schaden gekommen. Und das hat mich erschreckt, ja. Und dann habe ich gedacht, naja, also was das Herz angeht, da passe ich, und Blutdruck auch, ja. Da passe ich mal lieber ein bisschen besser auf. Was ich aber mit, also ich gehe regelmäßig zu diesen Untersuchungen, was ich aber mit anderen Männern gemeinsam habe, das ist, dass wenn jetzt wirklich was ist, dann versuche ich das möglichst lange zu verdrängen, doch auch. Und so
auch vor dir selbst.
Naja, wird schon nicht so schlimm sein. Und also diese Schilddrüsengeschichte, von der wir schon gesprochen haben, da war es tatsächlich meine Frau, die mich da auch irgendwie gerettet hat, weil ich war bei 7 oder 8 Ärzten, die diese Krankheit alle nicht erkannt haben, weil die sehr selten ist. Mhm. Und sie hat nie locker, ich habe dann immer schon gesagt, jetzt lass mich in Ruhe. Die haben gesagt, sie müssen sich ausruhen und das mache ich jetzt. Und fertig. Und sie hat gesagt, nein, jetzt gehst du auch noch zum Endokrinologen, das ist also so für Drüsen der Spezialist. Und dann bin ich auch noch zu dem. Und der hat das dann endlich erkannt. Und das war tatsächlich sehr wichtig, weil die Sache nicht ganz ungefährlich ist, in dem Sinne, dass man seine Schilddrüse dabei verlieren kann am Ende. Und da kann ich nur sagen, wenn es um so Sachen geht, Männer, hört auf eure Frauen.
Männer haben im Schnitt 5 Jahre geringere Lebenserwartung. Nicht nur in Deutschland, sondern das gilt für ganz viele. Ja,
aber liegt es daran? An Unvorsicht?
Es gibt zumindest Hinweise, dass Männer sich, wenn was ist, das gerne mal mit einer Handvoll Ibu, einer Flasche Johnny Walker oder sonst irgendwie so Cowboy-mäßig kurieren. Frauen sind qua Natur zum Beispiel daran gewöhnt, relativ früh zum Gynäkologen zu gehen. Also allein schon wegen Pille verschreiben oder so. Das ist so ein was Klassisches, glaube ich, was bei Frauen in der Pubertät so ins Leben eingebaut wird, der Besuch beim Gynäkologen. Da geht man halt immer mal wieder hin. Ja. Wann warst du das erste Mal beim Urologen? Ich meine, ich duze meinen inzwischen. Wir haben ein fast freundschaftliches Verhältnis.
Ja. Duzen tue ich ihn nicht.
Aber ich war über 50, glaube ich.
Ich bin ja schon relativ lange immer wieder dort gewesen, aber
also Männer verdrängen, das also ist die Erklärung.
Verdrängen, das da ist was dran. Ich bin jetzt nicht der Cowboy-Typ, aber wie viele andere Männer, da ist ganz tief drin diese Ansicht, Körper ist was, das muss einfach funktionieren.
Maschine.
Und das muss Leistung bringen und wenn nicht, dann versucht man das zu überspielen oder eben doch einfach weiterzumachen. Der Endokrinologe hat dann zu mir gesagt, sie müssen ja ganz schön hart drauf sein, weil die meisten Leute kommen mit dieser Krankheit morgens nicht mehr aus dem Bett.
Ach komm.
Und ich habe sogar noch Sport gemacht und alles. Ja. Bin nur immer so müde gefühlt, ja.
Gibt es, du schreibst ja auch über den Pfeifton im Ohr, was ja eine Volkskrankheit ist, ne? Ja. Dieser Tinnitus. Ist das stressbedingt und kannst du diese Schilddrüsen, ich will mal Schildkröten sagen, diese Schilddrüsengeschichte, ist das auch irgendwie ein Stress oder ist das Ausdruck für irgendwas?
Ja, also bei mir war der Tinnitus am Anfang Kriegsverletzung gibt es nicht, weil wir keinen Krieg haben, eine Friedensverletzung. Ich war bei der Bundeswehr und habe mir die Ohrstopfen beim Maschinengewehrschießen nicht reingetan und dadurch so ein Knalltrauma bekommen und hatte dann dieses Pfeifen im Ohr, was ich auch monatelang ignoriert habe, bis ich dann irgendwann mal zu so einem Bundeswehrarzt gegangen
bin. Gut, aber das hat ja eine Erklärung.
Ja, aber ich habe dann...
Eine Narbe ist das auch, ne?
Das ist ja immer existent. Später habe ich aber nochmal wirklich einen Hörsturz gehabt, da war ich allerdings schon so 40. Und das war wirklich Stress. Also das war eindeutige Stressgeschichte. Mein Vater war gestorben und ich stand unter wahnsinnigem Druck, da mich um meine Mutter zu kümmern, um unsere Mutter. Und das war absolut Stress. Und natürlich ist Tinnitus eine Stress. Erkrankung, ja, da bin ich ganz sicher.
Aber das bei der Schilddrüse war nicht so. Das passiert einfach.
Nein, die Schilddrüse, da habe ich den Arzt dann auch gefragt. Das ist ja eine Autoimmunerkrankung, ich da hatte. Ja. Ich kann mir diesen Namen immer nicht ganz merken. Thyroiditis, die de Carvin, das kann ich mir merken. Mhm. Carvin war der französische Arzt, der das entdeckt hat. Das heißt, also de Carvin, das klingt so toll.
Klingt wie ein guter Wein, ne?
Ja, und man könnte sich das auf die Visitenkarte drucken lassen oder sowas.
Stolzer Träger.
Ja, genau. Ja, okay. So pour le mérite, ja. Ja, ich habe den Arzt dann gefragt, sagen Sie mal, warum habe ich das? Mhm. Warum haben das andere nicht, warum habe ich das? Du sagte, Keine Ahnung.
Okay.
Er sagt, aber es könnte gut sein, dass es mit Stress zu tun hat. Mhm. Und da hat sich mir sofort ganz viel erschlossen, weil das eine Zeit war, in der in meinem Leben gerade so im privaten Leben wahnsinnig viel passiert war, Todesfälle im engsten Familienkreis und das war unglaublich aufreibend für mich. Und das wundert mich nicht, dass ich danach sowas bekommen habe.
Das heißt, es reicht dann auch nicht nur ein paar Pillen einzunehmen, sondern man muss auch irgendwie sehen, dass man mit dem Stress besser klarkommt.
Also das eine ist das Grundsätzliche, das andere ist das Aktuelle.
Ja.
Wenn man so eine Krankheit hat, dann hilft es nicht zu sagen, ich komme jetzt mit dem Stress besser klar, sondern da muss man Cortison nehmen und sowas, damit das weggeht. Aber grundsätzlich ist natürlich immer die Frage in unserer Welt, in der wir leben. Viele von uns leben ja deutlich seelisch, psychisch über ihre Verhältnisse. Mhm. Und da ist es natürlich sehr sinnvoll, sich immer wieder zu fragen, wie gehe ich eigentlich damit um, mit dieser unruhigen, mich ständig so schwer beanspruchenden Welt? Was mache ich da eigentlich mit mir, damit ich das irgendwie heil überstehe und auch trotzdem was vom Leben habe?
Und hast du da einen Weg für dich gefunden? Machst du seitdem lange Spaziergänge oder meditierst du oder Stressmanagement?
Ja, also tatsächlich so diese von dir schon erwähnten Maßnahmen habe ich alle getroffen. Mhm. Also Meditation jeden Morgen hat mir sehr geholfen, sehr. Dann Spaziergang heißt bei mir, ich mache so Nordic Walking mit so Stöcken. Ich mache überhaupt so viel Sport, wie es irgendwie geht. Bewegung, und zwar für mich persönlich draußen, an der frischen Luft. Mhm. Ob es regnet oder schneit oder so, draußen. Ich brauche frische Luft. Das ist für mich total wichtig. Und ich versuche einfach auch gesund zu leben. Kalte Duschen können auch nicht schaden.
Ach, komm, hör auf. So einer aber nicht, bist du?
Was?
So einer bist du?
Ja, ich dusche morgens.
Darf ich fragen, wie lange? Also einmal so kurz drunter und wieder raus? Oder stehst du da so?
Mal eine Minute. Oh. Ich glaube, Franz Müntefering hat immer bis 100 gezählt.
Okay.
Aber das mache ich jetzt nicht. Dusche halt, solange ich es irgendwie aushalten kann.
Methode, ja, 100 Jahre zu werden. Sehr schön, wir haben die Überschrift.
Also sowas versuche ich. Aber das ist natürlich ganz ehrlich, ich meine, das ist gut, wenn man das macht, aber wenn das alles nicht reicht, dann sollte man sich auch jemanden suchen, der einem hilft.
Ja.
Und zwar nicht nur Physiotherapeuten, sondern vielleicht auch im Psychotherapeuten. Das halte ich für essentiell, auch in der physischen Hinsicht.
Ja, also das, was ich beobachte, ich mache ja auch so Online-Beratung, und was ich so beobachte, ist, dass ganz häufig tatsächlich, also das hängt ja alles zusammen, Körper, Geist, Psyche und so weiter. Und sehr häufig fange ich tatsächlich an mit so Atemübungen und also dieses wieder runterkommen, weil diese Zeitlosigkeit und diese Optimierungsgedanken und Hinterherhetzen und all das natürlich dazu führt, dass die Menschen oft, also das Gefühl haben, sie sind extrem gestresst, und manchmal kann man schon mit so tiefem Atem so ein Stück Stress wegnehmen. Und dann kommt so, oh, ich habe gegähnt. Weil der Parasympathikus angesprochen wird,
genau,
wenn du so tief atmest. Was mich aber natürlich interessiert ist, jetzt hast du dieses Buch geschrieben und du hast ja auch viele, viele Leser. Wie sind denn da die Reaktionen? Weil ich gestehe, als ich diesen Titel Aua las, dachte ich so, um Gottes Willen, bloß, also mir tat alles sofort weh.
ein psychosomatisches Buch.
Dann dazugreifen würde, weil so bei mir das solche Assoziationen hat.
Ja, also mein ursprünglicher Titel war auch Die Geschichte meines Körpers. Das war eigentlich so, aber Aua ist natürlich dann das ist einfach griffiger und
super.
Klar.
Und fasst es so letztlich auch zusammen. Was war nochmal deine Frage?
Na, ich wollte wissen, ob die Leser jetzt auf dich zukommen und sagen, mein Zipperlein ist da und das tut mir weh.
Ja, das hat mir so ein Freund, der das Buch gelesen hatte, schon vor Erscheinen, der sagt, du wirst ganz viel Post bekommen von Leuten, die dir schildern, was sie so alles haben. Das ist tatsächlich auch so, das ist auch nett, weil dieser Kontakt mit Leserinnen und Lesern, der wird sozusagen immer intimer, immer persönlicher. persönlicher. Das war schon bei dem Heiterkeitsbuch so, wo Leute schrieben, ach Mensch, mir ging's so wahnsinnig schlecht und aus dem und dem Grunde schildern auf die persönlichen Schicksale, hat mir das in einer schweren Zeit einfach wahnsinnig geholfen. Und jetzt ist es so, dass die Leute schreiben, also es tut mir wahnsinnig leid, ich wollte zu ihrer Lesung in Frankfurt kommen, aber ich krieg den 7. Stand eingesetzt an dem Tag und ich weiß nicht, ob ich das abends dann schaffe. Das habe ich irgendwie gedacht, ja, okay, als Attest, ja, um nicht zur Lesung zu kommen, wollen wir das mal durchgehen. Lass mal
und das sind Hardcore-Fans, da weißt du, die lieben dich wirklich. Ja? Die würden vom Krankenbett, die würden die Schläuche rausreißen, nur mit ihrem Bett.
Genau, und das ist ja ein gutes Stichwort, nämlich du bist auf Lesereise. Ne? Ja. Du bist unter anderem jetzt in Berlin irgendwie und dann aber auch echt überall in der Republik. Ne?
Ja. Ich mache ja viele Lesungen und die sind auch sehr erfolgreich und ich mag das auch sehr gerne. Ich mache heute sehr viel weniger Lesungen als noch vor Jahren. Da habe ich 80, 90 Abende im Jahr gemacht. Jetzt habe ich das reduziert auf so 25, weil ich das einfach nicht mehr schaffe. Ich brauche mehr Zeit zum Schreiben und ich habe keine Lust, ständig auf Bahnhöfen rumzustehen, weil der Zug wieder Verspätung hat oder irgendwie sowas. So dieses Hotelleben ist auch nicht immer schön. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich mache noch die schönen Theater, Schauspielhaus in Frankfurt, Schlossparktheater in Berlin, Volkstheater in München, diese Sachen, das, was mir Freude macht, das mache ich. Und das liebe ich auch wirklich sehr, weil da so eine Verbundenheit mit den Leuten entsteht, die Bücher lesen, die ich auch einfach mag. Und das finde ich auch bei Büchern so toll, ja, wenn die so eine Verbindung herstellen zu den Leuten.
Körperreaktion. Hast du, bevor du auf die Bühne gehst, irgend sowas wie Lampenfieber? Und also, wenn ja, wo spürst du das?
Ich habe überhaupt kein Lampenfieber. Oh. Ich hätte Lampenfieber, wenn ich auf die Bühne gehen müsste. Ich müsste eine Rolle spielen, ich müsste auswendig etwas können oder sowas. Das könnte ich gar nicht. Aber ich gehe ja auf die Bühne und lese und erzähle. Also ich lese nicht nur, sondern ich rede auch über die Arbeit und über das, was ich so erlebt habe und moderiere mich da selber so ein bisschen mit dem Lesen. Und meine Frau sagt immer, ich sehe dich nirgendwo so entspannt wie auf der Bühne.
Och.
Das ist wirklich, das ist ganz komisch. Also ich sitze da wirklich vollkommen locker und ich habe auch überhaupt kein Problem. Ich denke auch überhaupt nicht darüber. Ne? Ich habe keine Angst davor. Mhm. Und deswegen genieße ich das auch so. Das ist, ich kenne, das heißt aber nicht, dass ich Lampenfieber nicht kenne. Ich kenne Lampenfieber in einer anderen Form, nämlich dann, wenn ich anfange, ein Buch zu schreiben. Ach, so, das ist für mich die Situation, und wo ich immer wieder denke, ich schaffe das nicht.
Ja.
Und vielleicht kann ich doch lieber ein Jahr mir noch Zeit lassen und versuche da so das vor mir herzuschieben irgendwie. Bin deswegen jemand, der alte Journalistenkrankheit nur unter extremem Zeitdruck überhaupt arbeiten kann.
Willkommen im Verein, ja, genau. Den höre ich auch an.
Das ist eben so. Und
wo spürst du das, diesen Druck?
Überall.
Also ein Ganzkörpererleben.
Das ist ein Ganzkörpererleben. Natürlich hat es mit dem Magen dann oft zu tun.
Ja,
das
finde ich nämlich auch so Magen, Brust,
so Reflux, Sodbrennen, diese Sachen.
Ja.
Ja. Früher hätte ich vielleicht Kopfschmerzen gehabt. Also es wird alles ein bisschen besser mit der Zeit, aber
das wollten wir nicht hören.
Es ist für mich immer ein Problem gewesen. Früher war es richtig, richtig dramatisch. Ich habe ja als Zeitungsreporter, weißt ja, lange gearbeitet bei der Süddeutschen. Und das war der Grund, warum ich auch aufgehört habe damit, weil ich das nicht mehr ertragen konnte.
Das Tägliche.
Ja, montags losfahren und zu wissen, samstags muss ich eine ganze Zeitungsseite füllen mit dem, was ich erlebt habe. Und diese Frage, werde ich denn genug erleben? Mhm. Werde ich das in diesem wirklich extremen Zeitdruck schaffen?
Ja.
Das hat mir so, ich habe dann tagelang nur mit Kopfschmerztabletten gelebt und eines Tages, und dann kam eben dieser Tinnitus auch und dann habe ich gesagt, so, jetzt ist Schluss. Das kann nicht mein Leben sein. Ja, das halte ich, dafür bin ich nicht gemacht, sagen wir mal so. Ja, dafür bin ich nicht gemacht. Dann habe ich auch beschlossen, damit aufzuhören.
Jetzt hast du, ich meine, es gibt ja Buchthemen ohne Ende, aber wenn ich jetzt so in deine Liste gucke, jetzt warst du bei der Heiterkeit, dann bist du beim Körper. Was ist jetzt das nächste Thema? Die Spiritualität oder das Metaphysische oder irgend sowas?
Oh, ihr Gott.
Der liebe Gott, genau.
Ich könnte es dir sagen, aber ich sag's dir nicht. Das ist ein
Geheimnis.
Okay, weil aber du bist schon an einem neuen dran.
Ja, ja.
Nach dem Buch ist vor dem
fange,
Buch.
Fang gerade an damit. Aber ich rede nie über etwas, was noch nicht fertig ist.
Sehr vernünftig. Geboren ist.
Weil das ist sozusagen, das ist noch so unreif und so unklar, auch mir selber noch so unklar. Da muss ich einfach alleine drüber nachdenken und das alleine irgendwie werden lassen. Ich kann darüber nicht.
Aber die gute Nachricht ist, du sitzt etwas was Neues.
Wenn man das eine gute Nachricht nennen will, dann ist es.
Ich möchte jetzt noch mal zu den schlechten Nachrichten kommen, weil das ist ja das, was uns wirklich interessiert. Das Interessante am Körper ist, ja, wenn Körperteile funktionieren, dann merkt man sie nicht. Dann funktionieren sie ja. Sie machen sich ja immer dann bemerkbar, wenn irgendwas ist. Dann tun sie weh. Dann hat man Schmerzen. Klassiker Zahnschmerz. Ne? Ein gesunder Zahn nehmen wir als völlig selbstverständlich hin. Wenn wir klug sind, putzen wir ihn gelegentlich. Ich finde übrigens ganz kurz, nur bei Zahngesundheit sieht man, was sich in den letzten Generationen so getan hat. Wenn ich mir angucke, was meine Eltern noch, vielleicht auch aufgrund kriegsbedingter Mangel oder so, was die für schlechte Gebisse hatten. Wenn ich mir heute unsere Kinder angucke, was sie da
unglaublich
natürlich gewesen. Auch schönen Gruß an die Innung der Kieferorthopäden.
Ja, aber auch genetisch ist da, spielt da
also
auch
das Rolle, ne? Ja, da finde ich so Ernährung, aber auch ne? Die Zahnspangen, ja, also ich meine, man kann ja, du siehst ja heute keinen jungen Menschen mehr mit schiefen Zähnen.
Genau,
ist total. In unserem Alter ist das noch fast die Regel. Also hier unten, meine Zähne sind ein bisschen schief. Wenn ich 40 Jahre jünger wäre, wäre das nicht so, weil die kriegen alle eine Zahnschwange, alle.
So, aber worauf ich hinaus wollte, Körperteile melden sich mit Schmerz. Hast du, du machst gerade so Stretching-Übung interessanterweise für den Rücken, weil das funktioniert sofort. Hast du durch die Beschäftigung mit dir selbst infolge dieses Buches ein anderes Verhältnis zum Schmerz? Es gibt ja unterschiedliche Schmerzen, ne? Stechende, brennende, flächige, also
ja, es gibt Schmerzen, die sich sozusagen nicht aufschieben lassen. Zahnschmerz ist so einer.
Genau.
Wo du einfach zum Zahnarzt kommst und sagst, sofort.
Genau.
Das muss jetzt sofort gemacht werden.
Ja.
Das wissen Zahnärzte ja auch. Die, das ist ja auch ein stressiger Beruf, weil sie ja sehr stark mit akutem Schmerz umgehen müssen, auf engstem Raum, ja. Das ist anstrengend. Und dann gibt es Schmerzen, die sich natürlich mit Tabletten so ein bisschen verdrängen lassen. Das gibt's ja auch.
Worauf ich hinaus will, mit dem Älterwerden habe ich neue Schmerzarten kennengelernt.
Ja, zum Beispiel?
Also ich habe mit mir, das ist bestimmt schon 10 Jahre her, das Schlüsselbein gebrochen. Mhm. Und das ist wahnsinnig dicht ja hier so am Kopf dran. Und da laufen auch drunter und drüber alle möglichen Nerven, die da so vom Hals kommen und so. Das ist eine Art von Schmerz, die ist, würde ich schon mal unter den Top 3 einordnen, der bislang erfahrene. Und der zweite, auch altersbedingt, ich hatte neulich einen Nierenstein.
Oh ja,
das sind halt so kristalline Klümpchen, die nicht durch die Röhren, die es da unten gibt, durchwollen.
Ja.
Und die sind auch, oder können. Und die sind dann ja auch so ein bisschen kratzig, ne, wie das Kristall so ist, ist jetzt nicht wirklich rund geschliffen und verursacht dann ja auch so Mikroverletzungen.
Ja.
Und Schmerzexperten sagen, zum ersten Mal haben Männer die Chance, einen leichten Eindruck davon zu bekommen, wie Geburtsschmerzen sich anfühlen, weil das ja auch unten so in der Körpermitte ist. Das waren also zwei Schmerze, die mir neu waren. Gut, Zahnschmerzen kannte ich, die üblichen Verletzungsschmerzen, Bänderriss und so kannte ich alles. Hast du neue Schmerzerfahrungen gemacht?
Naja, ich glaube, also ich hatte zum Beispiel, wir haben vom Meditieren gesprochen.
Ja.
Ich habe mir beim Meditieren mal eine Rippe gebrochen. Das ist tatsächlich
Meditationsunfall.
Weltweit
der einzige Fall, der bekannt ist. Und weil ich einen Niesanfall bekam. Ich musste so krass niesen, 8-9 Mal. Und beim neunten Mal war das, als ob mir jemand ein Messer in den Rücken rach.
Ach, komm.
Und dann hat sich herausgestellt, ich habe mir da eine Rippe gebrochen.
Durch das Niesen.
Ja, also da muss man beim Niesen wirklich ein bisschen aufpassen. Auf keinen Fall irgendwie so verhalten, diese Nase zuhalten oder sowas. Das ist ja eine Explosion. Und wenn diese Explosion nicht raus kann, sondern im Körper stattfindet, dann geht halt innen. Und so war das bei mir. Die Rippe war kaputt und das ist tatsächlich ein irrsinniger Schmerz, also wie Knochenbrüche halt nun mal Schmerzen, ja. Und das war schlimm. Aber ich meine, natürlich muss man immer aufpassen, wenn man mit älteren Leuten zusammensitzt, dass nicht der ganze Abend mit Körpergesprächen vertan wird. Ja, aber man die ganze Zeit nur darüber redet, das tut mir weh, das, was machst denn du da und so. Ja.
Und versucht sie auch zu übertrumpfen, ne?
Ja, ja.
Aber du hast ja jetzt vorgelegt mit diesem Buch. Wie willst du denn da wieder rauskommen?
Genau, du gibst uns diese Themen, um dich dann darüber zu beschweren.
Jetzt haben wir die ganze Zeit nur über sowas geredet. Aber was? Okay, das müssen wir jetzt einfach mal. Nächstes Mal reden wir über was anderes wieder.
Ich bin gespannt, was du dann nächstes Jahr.
Ja, ich habe noch eine ganz große Bitte, weil wirklich eine meiner Lieblingsgeschichten, weil sie so eine Jungsgeschichte ist. Würdest du uns vielleicht die ersten anderthalb Seiten des Kapitels Penis vorlesen?
Ja, gerne. Meinen alten Freund B. hatte ich lange nicht gesehen. Irgendwann hat er mir geschrieben, er habe Schwierigkeiten mit der Prostata. Das ganze Ding, also die Prostata, nicht das Ding, müsse entfernt werden. Schöner Mist. Eine Weile nach seiner Operation trafen wir uns zum Essen. Wie geht's dir jetzt? Gut, alles okay. Er wirkte, wie soll ich sagen, schmalmündig. Was ist mit Sex? Alles okay, du ejakulierst halt nach innen, aber sonst alles gut. Du ejakulierst nach innen? Oh, das war ein bisschen laut. Die Leute am Nachbartisch blickten von ihren Speisen auf. Aber ich war erstaunt. Davon hatte ich noch nie gehört. Nach innen zu ejakulieren, ein mir unbekannter Körpervorgang. Wie geht das denn? Na, das Zeug geht in die Harnblase. Genau das wird sonst durch die Prostata verhindert. Du kannst keine Kinder zeugen. Das wollte ich sowieso nicht mehr. Wir wechselten das Thema. Mit Männern über ihren Sex zu reden, ist selten einfach. Das gilt für mich am meisten. Noch schwieriger wird es, mit Männern nicht nur über ihren Sex, sondern über ihre Probleme beim Sex zu reden.
Das ist insofern zutreffend, weil Männer haben ja keine Probleme beim Sex. Man kennt den klassischen Locker-Room-Talk, wo sich die Jungs alle überbieten in trumpischen Geschichten. Vielleicht schreibst du dein nächstes Buch darüber.
Probleme.
Männer, die Probleme von Männern beim Sex. Es wird ein kurzes Buch.
Ja, wer weiß. Wenn du mir noch ein paar Geschichten dazu erzählst, wird es vielleicht ganz lang.
Was ist dein Lieblingskörperteil, wenn du ein Körperteil mitnehmen dürftest auf eine einsame Insel?
Also meine Augen.
Deine Augen?
Ja, also irgendwie mag ich meine Augen ganz gerne. Ich habe braune Augen.
Rehbraune Augen, darf man sagen.
Ja, ich hatte mal so ein, was hat man alles verpasst im Leben? Ja? Als ich so 15, 16 war, sagte so ein Mädchen aus meiner Klasse zu mir, Axel, du hast so schöne Rehaugen.
Ja, ich war.
Und was ist passiert? Ich bin total verlegen geworden, errötet.
Ja.
Dabei wär das meine Chance gewesen, aber ich konnte sie nicht nutzen. Also ich bin einfach nur verlegen.
Du sprichst heute noch drüber.
Ich spreche heute noch drüber.
Ist das nicht großartig?
Ja. Das ist doch das Spannende.
Suse, dein Lieblingskörperteil?
Ja, ich habe so eine ähnliche Geschichte, weil ich habe mal irgendwann, es gibt ja dieses, ich weiß nicht, ob es Flaschendrehen ist oder so, da ging es darum, wer in der Runde hat die längsten Wimpern? So, und da, ich bin jetzt, glaube ich, kein Mensch, der lange Wimpern hat, das hat mein kleiner Sohn, der kam schon mit langen Wimpern auf die Welt, aber da sagte jemand, ja, Suse hat die längsten Wimpern und das weiß ich bis heute, das war, also ich fühlte mich geschmeichelt und wohl sehr, sehr wertgeschätzt. Und lustig, ne? Obwohl ich die gar nicht habe, aber egal. Und du?
Also mir hat tatsächlich auch mal so in dem Alter eine Frau gesagt, sie möge meine Beine. Ich weiß nicht, ob das jetzt so eine Notlüge war, weil ihr nichts anderes eingefallen ist. Und das
konnte man die sehen oder
stand
nicht?
Stand dann, du böses Ding. Und das stand dann jahrelang in einem brutalen Widerspruch, weil meine Frau nämlich immer gesagt hat, ich habe Lothar Matthäus Beine. Also ich meine, wenn ich irgendwas von Lothar Matthäus haben möchte, dann am ehesten noch seine Beine. Das ist keine Frage. Aber das führt zumindest zu einem interessierten Verhältnis zwischen mir und meinen Beinen. Also es gibt Fans und dich, meine Frau. Auf der anderen Seite, was Ähnliches ist mit meinen Händen. Ich habe ja relativ kurze, dicke Finger, was beim Schreiben extrem schwierig ist, weil ich immer drei Tasten auf einmal treffe und meine Texte sehr, sehr korrekturbedürftig sind, vor allem, wenn ich schnell schreibe.
Man kann im Alter ja auch größere Tasten.
Ja, Schatz, alles gut. Ich liebe dich. und ich glaube, das hat mein Bruder mal irgendwann gesagt. Wurstgriffel, hat er zu mir gesagt. Und ich versuche seitdem mit meinen Händen ein freundschaftliches Verhältnis zu entwickeln, um ihnen diese Diskriminierung von früher auch in meinem Kopf so, um das wegzumachen. Ja, also ihr habt Augen und Wimpern. Das finde ich so wahnsinnig billig. Ja, das ist so ganz schlechtes Hollywood. Ja, ich habe hier so
billig halt.
Ja, ich habe hier so die Real-Sachen. Ja, Real Beine, real Hände und ihr so.
Ja, meine Beine sind auch nicht schlecht. Also das ist
vor allen Dingen rasiert.
Meine Frau sagt auch zu mir, deine Beine sind
die. Wenn ich was mitnehmen dürfte auf eine einsame Insel von dir, würde ich deine Beine mitnehmen.
Nee, ich möchte schon meine Augen. Irgendwie. Oh. Also
bevor das jetzt hier entgleist, ganz herzlichen Dank, lieber Axel Hacke, für diese Reise in deinen Körper, die uns auch dazu ermutigt, mal ein bisschen genauer hinzugucken.
Ja, genau. Ich habe die ganze Zeit immer so in mich reingespürt. Gibt es noch irgendwo eine Ecke? Habe ich irgendwas übersehen?
Ja, das ging übersehen. Mir genauso. Ja, natürlich. Aua heißt das Buch, die Geschichte meines Körpers, deine Lesungen sind wahrscheinlich alle ausverkauft oder gibt es noch Restkarten? Können wir noch Reklame machen?
Ja, tatsächlich sind die meisten ausverkauft, aber ab und zu gibt es natürlich noch das, was man Restkarten nennt oder so.
Ja.
Ein paar freie Plätze, ja, auf jeden Fall.
Allerletzte Frage, weil wir ja kurz vorm Fest stehen. Weihnachten ist ja immer eine echte Herausforderung für den Körper in vielerlei Hinsicht. Zu viel essen, zu wenig bewegen, zu viel geschlossene Räume oder sowas. Was gönnst du deinem Körper zu Weihnachten?
Tatsächlich ist es eine Herausforderung, weil meine Schwiegermutter immer so einen Christstollen backt in der Vorweihnachtszeit und den esse ich immer fast alleine. Ist auch ziemlich groß noch. Und immer, wenn ich auf Reisen bin, nehme ich mir den auch noch mit in so Klarsichtfolie eingepackt, damit ich im Zug auch noch Christstollen essen kann. Das ist, es ist eine Herausforderung, aber ich gönne es mir auch. Ja, ich
gönne. Weihnachten gönnen wir uns. Vielen Dank, Axel.
Ja, vielen Dank.
Tschüss.
Podcast von Funke.